Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Vom Ordnungshüter zum Dienstleister. Ob wir eine neue Polizeikultur brauchen, darüber sprechen wir gleich mit dem Soziologen und Kriminologen Reinhard Kreisel. Von Traumwohnungen und albtraumhaften Zuständen am Wohnungsmarkt erzählt Thomas Melles neues Theaterstück, das heute uraufgeführt wurde. Und von der Sehnsucht, berührt zu werden, erzählt mit künstlerischen Mitteln eine Ausstellung in Bremen, die wir uns ansehen. In 5 rechtsextremistischen Chatzirkeln haben 30 Polizeibeamte in Nordrhein-Westfalen rechte Hetze ausgetauscht. Die Öffentlichkeit fragt sich, wie verbreitet eigentlich antidemokratisches Denken in der Polizei ist, während NRW-Innenminister Reul sich Sorgen um schwindenden Respekt vor den Einsatzkräften macht und das Thema Rechtsextremismus in der Polizei in der Innenministerkonferenz ansprechen will. Ich bin jetzt mit Reinhard Kreisel verbunden, er ist Soziologe und Kriminologe und Gründer von WISES, dem Wiener Zentrum für sozialwissenschaftliche Sicherheitsforschung. Guten Abend, Herr Kreisel.
Guten Abend.
Hat Sie das eigentlich erstaunt, dass da so ein rechtsextremes Netzwerk in der deutschen Polizei aufgeflogen ist?
Also wenn man es professionell beobachtet, die Polizei, wie ich das ja berufsmäßig tue, hat es mich nicht gewundert. Es ist damit zu rechnen gewesen. Es wurde auch schon lange darüber diskutiert intern, aber es hat natürlich nicht diese Aufmerksamkeit bekommen, die es jetzt hat durch diese spektakulären Fälle. Es gibt in Österreich diesen schönen Spruch von Karl Kraus, der sagt immer, der Skandal beginnt immer dann, wenn die Polizei einmal ein Ende macht. Das heißt, eine gewisse gängige Praxis wird erst in dem Moment zum Problem, wo sie also skandalisiert wird. Und diese Situation haben wir hier jetzt im Moment, glaube ich.
Jetzt scheint es ja so, dass Ordnungshüter sich eigentlich fast nie nach links extrem entwickeln, sondern eher nach rechts. Woran liegt denn das? Was sind denn da für Faktoren ausschlaggebend, dass Polizisten oder Polizistinnen von rechts konservativ vielleicht nach rechts extrem abdriften?
Zum einen, glaube ich, finden Sie in der Polizei eine ähnliche Verteilung von politischen Einstellungen und Haltungen wie in der Gesamtbevölkerung. Und dazu kommt natürlich, dass die bestimmte Berufssituation der Polizei rechte Haltungen eher unterstützt oder verstärkt. Also immer dieses Gefühl, wir kämpfen gegen das Böse, auch ein bisschen dieses Selbstmissverständnis der Polizei. Sie seien also die Ordnungskraft, was sie ja nur bedingt sind. Aber das schafft so eine, wie soll man sagen, eine Geisteshaltung, die dann leichter eine Schlagseite zu konservativen oder rechtslastigen Haltungen hat. Und dann ist es natürlich auch diese interne Struktur der Polizei, also als Gemeinschaft, die sich verteidigt nach außen gegen den Feind. Das sind alles so Elemente oder Verstärkungsmomente, die dazu führen, dass solche Haltungen in der Polizei dann verstärkt auftreten, also etwas verstärkter als in der Gesamtbevölkerung. Aber wie gesagt, insgesamt, denke ich, spiegelt sich das, was sie in der Gesellschaft insgesamt haben, auch in der Polizei eins zu eins wieder mit eben besagten Schlagseiten, die ich gerade genannt habe.
Sie haben gerade gesagt, da gibt es so ein Selbstmissverständnis innerhalb der Polizei. Was denken Sie denn, wovon ist denn dieses Bild der Polizei, das die von sich selbst haben, geprägt?
Naja, schauen Sie, was wissen Sie von der Polizei? Sie schauen Tatort, Sie schauen Soko dies und das. Also das mediale Bild der Polizei ist also stark geprägt von Vorstellungen von Kriminalitätsbekämpfung, Auseinandersetzungen, Gefahrensituationen etc. etc. Und das wird natürlich auch durchaus befördert und man versucht, dieses Bild auch innerhalb der Polizei ein Stück weit zu kultivieren. Aber wenn Sie sich anschauen, de facto, was die Arbeit der Polizei ist, ist im Wesentlichen relativ triviale Ordnungsprobleme lösen von Fragen, für die keine andere Organisation zuständig ist. Die Polizei sind die einzigen, die sie 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichen können. Und bei denen landen natürlich alle trivialen Probleme und unter anderem natürlich auch Kriminalität. Aber diese Vorstellung dieses gefährlichen Einsatzes und die Kämpfer, die an der Front gegen das Böse kämpfen, die spiegelt nicht die Realität polizeilicher Arbeit wider. Nichtsdestotrotz wird sie natürlich als Image hochgehalten und auch verstärkt. Und das meine ich mit dem Selbstmissverständnis, dieses Sheriff, männerbündlerische Sheriff-Missverständnis, was dann diese Polizeikultur prägt, übersieht oder unterrepräsentiert oder ignoriert oder lässt unbeleuchtet die ganzen vielen anderen Aspekte polizeilicher Arbeit, also sich Friedensstiftung, Ordnungsaufrechterhaltung, Lösung von ganz trivialen Problemen. Und das ist natürlich der Hauptteil der polizeilichen Arbeit. Ne? Und das müsste man auch, sagen wir, innerhalb der Organisation als, wenn Sie so wollen, jetzt auf eine Corporate Identity auch mal so abbilden. Und das ist leider nicht der Fall. Also nach wie vor versteht sich die Polizei, da wird die Polizei auch in der gesellschaftlichen Diskussion, in der medialen Diskussion als die Bekämpfer des Bösen dargestellt, was sie in der Form einfach nicht ist und auch gar nicht sein kann, abgesehen davon.
Jetzt sollte es ja eine Studie geben über mögliche antidemokratische Tendenzen in der Polizei. Das wollte Innenminister Horst Seehofer nicht haben. Was könnte man denn stattdessen machen, um da mal so einen Wandel in der Polizeikultur anzustoßen und richtige grundlegende Veränderungen?
Naja, ich denke, so eine Studie ist ja eine Form der Selbstbeobachtung, wenn Sie so wollen. Ne? Also ich hole mir einen Fragebogen oder lasse mir von externen Wissenschaftlern mal meinen eigenen Laden beleuchten. Und damit lerne ich als Polizeiorganisation, als Polizeiführung, auch als Polizeibeamte, lerne ich was über mich selbst. Da gibt es eine Blockade. Hm? Und das wollen die nicht haben. Die Gründe dafür, darüber kann man auch nochmal gesondert diskutieren. Was kann man sonst machen? Ich habe selber in Österreich lange Zeit ein Projekt geleitet, wo es um menschenrechtskonforme Polizeiarbeit ging. Ansatzpunkte sind Ausbildung, 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 Rekrutierung, von vornherein zu schauen, wer ist drin, dann der Versuch der Entwicklung einer internen Flexibilität. Wir haben es immer genannt, eine Fehlerkultur, also die Fähigkeit, auch mit problematischen Situationen besser umzugehen und durchaus natürlich auch ein Monitoring intern, was immer sucht nach rechtsextremen Tendenzen, die natürlich immer auch vorhanden sind. Das Potenzial ist immer da. Und da müsste man genauer hinschauen. Müsste man bessere Verfahren haben, bessere Prozesse haben, um sowas frühzeitig zu entdecken. Und daran fehlt es. Aber ich denke, grundsätzlich ist es die Organisationsstruktur und die Ausbildung, damit sie langfristig gesehen über Rekrutierung und Ausbildung einfach ein anderes Personal und auch andere Haltungen reinkriegen in die Polizei.
Dieses Projekt, das Sie da erwähnt haben, Polizei macht Menschenrechte, hat das denn dazu geführt, dass die österreichische Polizei jetzt besser gefeit ist gegen rechte Tendenzen?
Ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Das Problem ist, eine Organisation wie die Polizei ist eine riesige Bürokratie und eine lange Tradition und mit festgefahrenen Strukturen, da werden Interessen, Standpunkte verteidigt. Um die zu verändern, ist sehr, sehr schwierig. Also wir haben 5 Jahre lang gearbeitet und es gibt minimale Erfolge und man freut sich über jeden positiven Effekt, den man sehen kann. Aber ich denke, man muss auch realistisch sein und sagen, man braucht zum einen den politischen Willen, der nicht immer da ist. Sie brauchen bloß einen Wechsel zu haben an der politischen Spitze und schon sieht die Sache wieder anders aus. Sie brauchen die Unterstützung des Managements, der Polizeiführung. Sie brauchen auch sowas, wenn Sie so wollen, gesellschaftlichen Rückenwind. Und wenn diese Bedingungen gegeben sind, dann kann sich langfristig, und wenn ich langfristig sage, rede ich von 10, 15, 20 Jahren, ne, kann sich etwas ändern. Ne. Aber Sie können nicht mit einem Zauberstab herkommen und sagen, so Polizei, ab morgen seid ihr alle ganz anders. Ja, dazu ist die Tradition zu stark, die eingefahrenen Routinen zu stark und die Positionen, die vertreten werden, lassen sich einfach von heute auf morgen nicht ändern.
Der Soziologe und Kriminologe Reinhard Kreisel, vielen Dank für dieses Gespräch.
Bitte, gerne.
Wer sich in jüngster Zeit mal mit 100 anderen um eine Wohnung beworben hat, der weiß, das kann ein echtes Drama werden. Und der Schriftsteller Thomas Melle, der hat jetzt auch eins daraus gemacht.
Haben Sie alles gesehen?
Wir rufen Sie an, wenn wir mit den Besitzern gesprochen
und alle Eventualitäten bedacht haben. Ich danke Ihnen.
Wir haben jetzt noch einen anderen Termin.
Danke.
Und denken Sie immer daran.
So ein Licht gibt es wirklich selten.
Die Wohnungssuche als eine Art Castingshow, so in etwa ist Die Lage, das neue Stück von Thomas Melle, das heute am Theater in Stuttgart Premiere hatte. Inszeniert hat Tina Lanek und was sie daraus gemacht hat, das weiß Rainer Zerbst, der sich die Uraufführung angesehen hat. Herr Zerbst, wie ist denn jetzt die Lage am Wohnungsmarkt in diesem Stück von Thomas Melle?
Sie ist vermutlich so, wie sie tatsächlich in den Städten oder in vielen Städten auch ist, hoffnungslos. Es gibt zahlreiche Bewerber in diesen Szenen, 1,5 Stunden dauert das Stück und keiner bekommt einen Zuschlag, obwohl sie sich nach bestem Wissen und Gewissen bemühen, es dem Makler oder der Wohnungsvermieterin schmackhaft zu machen. Sie preisen sich in den besten Tönen an. Und sie preisen die Wohnung, die sie sehen, in besten Tönen an. Wir haben es am Schluss gehört, so ein Licht sehen sie nicht alle Tage. Und sofort wird jeder zustimmen. Egal, ob die Wohnung nach Norden rausgeht oder nach Süden. Sonne hat sie nach Auskunft der Makler immer. Und die Mieter oder diejenigen, die es gerne werden wollten, die werden Ja und Amen sagen dazu.
Und wie es da richtig zugeht, das können wir uns ja eben nochmal anhören.
Sie sind doch diese Schreiberin, oder? Ich glaube, das hier ist nichts für Sie. Ich glaube, Sie wollen hier eh nicht rein.
Ah, ich komme hier eh nicht rein.
Nein, ja? Ich habe gesagt, Sie wollen hier eh nicht rein. Drehen Sie mir nicht das Wort im Mund rum. Aber wenn Sie es genau wissen wollen, kommen Sie hier auch nicht rein.
Dann gibt's bald einen schönen Artikel.
Ja, den werde ich gerne lesen und liken. Ändern wird er nichts.
Die Leute wollen unter sich bleiben hier, ha? Wollen keine Öffentlichkeit, keine Spionin, was?
Die Leute hier, die wollen einfach leben und wohnen und glücklich sein.
Ja, Herrgott, nochmal, das will ich auch. Das wollen wir alle.
Ja, ich auch, ich auch. Ich kann mir das hier auch nicht leisten. Ich bin eigentlich Architekt, hat nicht geklappt. Und jetzt muss ich mich ständig mit der Erwartungshysterie von irgendwelchen Plastikleuten rumschlagen und den ach so enttäuschten Blicken standhalten von Menschen, die sich über die Gentrifizierung aufregen und nicht raffen, dass sie die Gentrifizierung sind.
Da geht's ja ganz schön hoch her, Herr Zerbst. Was sind denn das für Leute, die sich da so anfeinden in Thomas Melles Stück?
Nun, der Mann, das war ein Makler. Wir haben es ja gerade gehört. Eigentlich wäre er Architekt gewesen, aber er muss sich als Makler durchschlagen. Und die Frau ist eine Journalistin. Und investigativen Journalismus möchte man natürlich in dieser Szene nicht haben. Denn die Wohnungen, die angepriesen werden, sind zum Teil reine Bruchbuden. Die Lage, die angepriesen wird, ein Park angeblich, das ist ein kleines Stückchen Grün unten vor der Haustür. Da möchte man natürlich nicht, dass jemand genauer hinguckt. Und diese Lage hat Thomas Melle eigentlich sehr gut eingefangen. Jedenfalls, was man hört, ich bin in der glücklichen Lage, nach dem heutigen Abend weiß ich, wie glücklich ich da bin, nicht umziehen zu müssen und keine Wohnung suchen zu müssen. Die Figuren in diesem Stück bewerben sich dann nach der etwas aberwitzigen, aber durchaus nicht unrealistischen Fantasie von Thomas Melle mit Schnarchdiplomen, um nachzuweisen, dass sie ja nicht so laut schnarchen. Sie geben Kostproben ab, wie stark sie beim Sex stöhnen. Sie lassen sogar buchstäblich die Hosen runter und ziehen sich vor einer Vermieterin aus. Der Markt bestimmt die Zwänge, heißt es einmal in dem Stück. Und diesen Zwängen muss man sich beugen, wenn die Leute, wie Sie gerade in der Anmoderation gesagt haben, schon 100 Wohnungen versuchsweise angeguckt haben und noch keine bekommen haben.
Dass jetzt da der Makler und die Bewerber sich sozusagen als Feinde gegenüberstehen, das kennt man ja und kann sich es auch vorstellen. Das ist jetzt nicht so überraschend. Was hat denn das Stück noch für Perspektiven auf den Wohnungsmarkt so zu bieten?
Das ist ein Manko des Stücks. Das Stück beschreibt das, was der Titel sagt, nämlich die Lage in den Wohnungen, bei den Wohnungsbesichtigungen. Was leider zu kurz kommt, ist ein bisschen eine Untersuchung, was denn diese Lage und die Situation mit den Menschen macht. Wir finden zwar ein paar Szenen, da gibt es dann ein paar Probleme, eine Paarbeziehung geht auseinander wegen dieser Situation, aber das ist zu wenig, sodass die Lage eigentlich wirklich nur die Lage beschreibt, das mit sehr sarkastischer Fantasie, wie ich gerade angedeutet habe, und auch mit sehr viel zum Teil Witz, obwohl der Witz einem manchmal auch in der Kehle stecken bleiben möchte. Aber es geht darüber nicht hinaus. Also hier hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Lösungen werden nicht angeboten. Das kann man vermutlich auch nicht. Und die Regisseurin hätte das vermutlich auch ungern auf die Bühne gebracht. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr Tiefe gewünscht, um zu zeigen, das geht in die Psyche, das geht in die Psyche und bleibt nicht nur auf der Wohnungsmarktsituation stehen.
Wie sieht denn das Ganze überhaupt aus auf der Bühne? Was hat sich Tina Lanek da einfallen lassen?
Die musste sich was einfallen lassen. Ich habe heute Nachmittag den Stücktext gelesen und der liest sich wie eine sinfonische Partitur fast. Da gibt es eine Hauptstimme in der Mitte, dann gibt es Seitenstimmen, Nebenstimmen am Rande. Es gibt keine Figuren, es gibt keine Bühnenanweisung. Das musste Tina Lanek für die Bühne erst herausdestillieren. Das konnte man aufgrund der Texte gut machen, aber sie musste es machen. Stefan Hagenayer hat ja ein wunderbares Bühnenbild gemacht, ein aseptisches, modernes Appartement. Das konnte alles sein. Mit Schiebetüren und Schiebefenstern, wo die Figuren mal drinnen sind, das wären sie gerne, und wo sie mal draußen sind, das wären sie am liebsten nicht. Und in diesem Ambiente, in dieses Setting, da bringt sie mal eine Castingshow für die Bewerbung an einer Wohngemeinschaft gleich zu Beginn. Dann bringt sie diese Maklerpräsentationen und da bringt sie dann die Gespräche der Figuren nach der Besichtigung einer solchen Wohnung. Das bringt sie in einer Vielzahl von Formen, mal als realistische Szene, mal als Stummfilm, mal als Chor, mal als Solo. Und auf diese Weise wird sie meines Erachtens mit den verschiedenartigen Formen der Inszenierung der Art des Stückes, das Thomas Melle vorgelegt hat, nämlich ein Stück, das aus lauter Stimmen besteht, gerecht. Sie bringt die vielfältigen Stimmen in Szenen auf die Bühne und das macht den Abend vor allen Dingen mit den 5 Schauspielern, die mal Makler spielen müssen und mal die Bewerber spielen müssen, das macht diesen Abend zu einem sehr kurzweiligen Unterfangen, auch wenn mein Vorbehalt dem Stück gegenüber, das ich gerade vorher angedeutet habe, bestehen bleibt. Es hätte mehr Tiefe haben können, dann hätte Tina Lanig noch sehr viel mehr herausholen können. Ihre Regie jedenfalls war großartig und die 5 Schauspieler allesamt waren es auch.
Aber es hätte quasi das Stück zur Gentrifizierung sein können.
Es hätte sein können, aber da fehlte es. Gentrifizierung taucht natürlich auch auf in diesem Stück, der Begriff. Es kommt auch vor, das Raussanieren, dass jemand also einen Bautrupp schickt, damit er die Leute rausekelt, weil man ja die Wohnung dann teuer weitervermieten möchte. Kommt alles vor, klingt aber eben immer nur andeutungsweise an. Und es gibt auch zu viele Wiederholungen, die treffen zwar zu, die Mietbewerber hören immer wieder dieselben Töne von den Maklern, wie wir es am Anfang im O-Ton gehört haben, nur diese Wiederholungen laufen sich dann irgendwann auch mal leer. Das Stück hätte mehr Tiefe vertragen können.
Rainer Zerbs über das neue Stück von Thomas Melle. Die Lage, heißt es heute, war die Uraufführung am Theater Stuttgart. Und die nächsten Vorstellungen sind an diesem Wochenende Samstag und Sonntag jeweils um 20 Uhr.
Fazit.
Abstand halten, das heißt keine Umarmung, keine Berührung, wenn man seine Lieben besucht. Und das ist für viele Menschen sicher mit das Schlimmste an der Corona-Pandemie. Eine künstlerische Annäherung an ein wesentliches Bedürfnis, nämlich die Berührung, versuchen die Museen Böttcherstraße in Bremen, die damit ja eigentlich die Ausstellung zur Stunde geschaffen haben. Annette Schneider hat sich das schon mal zusammen mit dem Museumsleiter Frank Schmidt angesehen.
Das ist wirklich eine Ausstellung, die mit Corona und vor allen Dingen mit dem Shutdown der Museen ins Leben gerufen wurde. Es war im März, wir haben die Museen geschlossen und ich bin durch unsere Sammlung gegangen, durchs Roseliushaus und mir fielen plötzlich Bilder auf, wo Menschen sich berühren, sich küssen, sich umarmen.
Sagt Museumsleiter Frank Schmidt. Was als kleine Ausstellung geplant war, wuchs sich in nur wenigen Monaten zu einem großen Projekt mit Kunstwerken aus 700 Jahren aus. Auf 3 Stockwerken führen Skulpturen, Gemälde, Fotografien und Videos nun vor Augen, wie allgegenwärtig das Motiv der Berührung in der Kunst ist, wie Künstlerinnen und Künstler damit seit Jahrhunderten von Fürsorge, Liebe und Zärtlichkeit erzählen, aber auch von Schmerz, Leid und Gewalt. Und gleich die erste Arbeit macht bewusst, wie sehr sich mittlerweile die Vorstellung von Nähe durch Corona verändert hat. Quer zum Eingang steht eine 2,20 Meter breite Fotowand von Thomas Struth. Sie zeigt einen Saal der Vatikanischen Museen, vollgequetscht mit Besuchern. Unwillkürlich zuckt man zurück. Erst wenn man die Wand umrundet hat, steht man dann vor einer ganzen Reihe des wohl ältesten und innigsten Berührungsmotives, Mutter-Kind-Darstellungen. Von einem über 500 Jahre alten Maria-Bildnis mit dem Jesuskind bis zu einem leuchtend expressionistischen Mutter-Kind-Paar von Max Pechstein.
Und wenn man mal davon abstrahiert, dass es Maria ist, dann ist es einfach eine Mutter mit ihrem Kind. Dann merkt man, das sind unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Techniken und unterschiedliche künstlerische Auffassungen. Aber das Urthema ist gleich geblieben. Die Beziehung von Mutter und Kind.
Man trifft auf einen Schmerzensmann von Lukas Cranach, der sich in die Wunden greift und den Betrachter zum Mitleiden auffordert, auf eine Grablegung, in der sich die Trauernden gegenseitig Halt geben. Und Erich Heckel zeigt sehr berührend, wie einander berühren erkennen bedeuten kann. Ganz vorsichtig fassen sich seine 2 nebeneinander hockenden Mädchen an den Händen und leuchten dabei auf, als stünden sie unter Strom.
Wir sagen ja auch häufig, uns berührt etwas, man ist angefasst. Und natürlich, das ist auch eine weitere Metaebene, wenn man so will, der Ausstellung. Wenn wir heute in Museen gehen, steht ja schon am Eingang, bitte nicht berühren. Neben Skulpturen, Bildern steht, bitte nicht anfassen. Und trotzdem nehmen wir über das Auge die Körperlichkeit wahr. Wir können Bilder erschließen, ohne sie anfassen zu müssen.
Doch ohne menschliche Berührung können wir nicht leben oder nur sehr schlecht. Im Begleitheft zur Ausstellung schreiben darüber Experten aus neurologischer, soziologischer und pflegerischer Sicht. Gibt es überhaupt noch wirkliche Nähe angesichts inflationär-exhibitionistisch vorgeführter Zärtlichkeiten? Cornelia Schleime scheint das skeptisch. Ihr in expressiver Malweise auf 2 Meter Breite präsentierter Hollywood-mäßiger Kuss wirkt jedenfalls ziemlich widerlich.
Entschuldigung, kann ich Sie ganz kurz etwas fragen?
Melanie Marchand enthüllt dagegen in einem kleinen Film von 2002, wie Intimküssen noch immer empfunden wird. Die meisten der Leute, die sie auf der Straße um einen Kuss bat, schreckten davor zurück. Um ungewollte Berührungen und Übergriffe geht es im ersten Stockwerk, im Zentrum Gewalt gegen Frauen.
Salih Export aus Wien, selbst zum letzten Mal hier in München, wir tappen das Kino.
Kaum eine Künstlerin entlarvte die so drastisch wie Walli Export in ihrem Tap- und Tastkino von 1967. Einen Schuhkarton mit Vorhang vor der nackten Brust lud sie Passanten in München ein, ihr an den Busen zu fassen. So zerrte sie ans Tageslicht, was das normale Kino im Dunkeln lässt, die Gesichter der Männer, ihr Feixen, ihr hirnloses Zugreifen. Gleich neben dem Film hängte Frank Schmidt ein 350 Jahre altes Gemälde der nackten Susanna im Bade, die von 2 geilen Alten grob angegrapscht wird.
Es ist genau die MeToo-Debatte. Also da sind 2 mächtige, es sind Richter, 2 mächtige weiße Männer, die sehen sie baden und berühren sie und möchten sie eigentlich vergewaltigen und sagen, wenn du das nicht machst, dann klagen wir dich an und sagen, du hast uns verführt.
Leicht hätte die Ausstellung eine reine Ansammlung von Berührungsdarstellungen werden können, doch die kluge, konzentrierte Auswahl der Kunstwerke katapultiert einen immer wieder schmerzhaft ins Hier und Jetzt. Im letzten Raum scheint man dann inmitten einer düsteren Zukunftsvision zu stehen, zwischen 11 mannshohen Baumstämmen, die der Bildhauer Stefan Balkenhol mit kleinen tanzenden Paaren krönte. Doch Zugewandtheit, Nähe sucht man bei ihnen vergeblich. Alle agieren isoliert voneinander, alle starren aneinander vorbei, alle halten Distanz, alle wirken verloren und leer, wie Zombies.
Ganz schön doppeldeutig, also der Titel der Ausstellung in den Museen Böttcher Straße in Bremen. Berührend, Annäherung an ein wesentliches Bedürfnis, heißt die Schau, die bis zum 24. Januar zu sehen ist.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Riedl.
Die Karnevalisten in Nordrhein-Westfalen müssen in dieser Saison wegen der Corona-Pandemie weitgehend auf den traditionellen Straßen- und Kneipenkarneval verzichten. Gesellige Karnevalsveranstaltungen seien in diesem Jahr nicht möglich, sagte Staatskanzleichef Liminski nach Beratungen mit Karnevalsvertretern in Düsseldorf.
Wir erleben seit einigen Wochen wieder einen Anstieg der Infektionszahlen, nicht nur hier in Nordrhein-Westfalen, sondern auch deutschland- und europaweit. Und wir können zwar nicht in die Zukunft schauen, trotzdem legt der Blick in den Herbst und in den Winter nahe, dass nicht mit einem Rückgang des Infektionsgeschehens zu rechnen ist.
Die Berliner Philharmoniker rechnen in diesem Jahr durch die Corona-Krise mit einem Defizit von 10 Millionen Euro. Bund und Land hätten bereits signalisiert, dafür einzuspringen, sagte Intendantin Andrea Zietschmann in Berlin. Ab November kann das Orchester wieder vor bis zu 1.000 Besuchern spielen. Das entspricht einer Auslastung von 45% im großen Saal der Berliner Philharmonie. Für Chefdirigent Kirill Petrenko ist vor allem der vorgeschriebene Abstand zwischen den Musikern ein großes Problem.
Im Konzert kommunizieren wir ja nun mal nonverbal. Natürlich ist das eine Sache, woran wir unbedingt versuchen müssen, eine Veränderung herbeizuführen, denn es ist wirklich wie bei einem Vogelschar. Wenn ein Vogelschar sich auf eine Reise macht zu anderen Kontinenten, ja, und eine große Sinfonie ist nun mal eine große Reise, dann ist man einfach darauf angewiesen, dass sozusagen der Co-Pilot den anderen Co-Piloten einfach körperlich spürt, damit man einfach wie eine geschlossene Einheit reagieren kann.
Einfluss wird die Corona-Krise auch auf das Silvesterkonzert in diesem Jahr haben. Petrenko kündigte düstere Töne als sonst an. Der Datenschutzverein Digital Courage hat zum 20. Mal die Big Brother Awards an Konzerne und Politiker für die missbräuchliche Nutzung von Technik und Informationen verliehen. Er wurde in Bielefeld in 7 Kategorien vergeben. In der Rubrik Politik bekam die Bundesregierung die Auszeichnung für die Duldung von Drohneneinsätzen über der US-Militärbasis Ramstein in der Pfalz. Scharf kritisiert wurden die Innenminister der 16 Bundesländer für ihre Absicht, auf Basis der Steueridentifikationsnummer eine lebenslang gültige Personenkennziffer einzuführen. Derartige Personenkennziffern seien in Nazi-Deutschland und der ehemaligen DDR zur Erfassung, zur Repression bis hin zur Vernichtung genutzt worden, hieß es in der Preisbegründung. Der irische Sänger und Songwriter Van Morrison hat mit der Ankündigung von Protestsongs gegen den Lockdown in Großbritannien für Wirbel gesorgt. Die provokativen Texte der Songs will er ab kommenden Freitag nach und nach veröffentlichen. Darin fordert der 75-Jährige unter anderem Schluss mit Übergriffen der Regierung, Schluss mit faschistischen Tyrannen, die unseren Frieden stören. In einem weiteren Song wirft er der britischen Regierung vor, Angst und Schrecken zu verbreiten. Außerdem vergleicht er das Leben unter Corona-Beschränkungen mit der Berliner Mauer.
In Belarus kommt es jeden Tag zu Protesten. Seit der Präsidentenwahl am 9. August, nach der sich Staatschef Lukaschenko über 80% der Stimmen zusprechen ließ. Offenbar will er seine sechste Amtszeit antreten, komme was da wolle. Seine Sicherheitskräfte haben hunderte Protestierende inhaftiert und auch die prominenteste, noch im Land verbliebene Vertreterin der Opposition, Maria Kolesnikova, soll bis zum Prozessbeginn am 8. November in Haft bleiben. Während die Behörden ihr Gefährdung der nationalen Sicherheit vorwerfen, wurden sie und ihre Mitstreiterinnen Svetlana Tichanowskaja und Veronika Tsepkalo heute von der EU für den Sacharow-Preis nominiert. Am Wochenende finden Demonstrationen für Maria Kolesnikova statt, am Sonntag in Berlin und Samstag in Stuttgart. Dort hat sie 12 Jahre studiert und gearbeitet, unter anderem als PR-Managerin des renommierten Neue Musikfestivals Eklat. Auch Jochen Sandig, Dramaturg, Regisseur, Kulturunternehmer und Intendant der Ludwigsburger Schlossfestspiele, kennt Maria Kolesnikova persönlich. Und mit ihm bin ich jetzt in Rom verbunden. Guten Abend, Herr Sandig.
Ich grüße Sie. Guten Abend.
Gibt es denn zurzeit Kontakte zu Maria Kolesnikova? Was hören Sie denn von ihr?
Wir sind nicht direkt mit ihr im Kontakt, aber ihre Anwältin und ihre Schwester berichten regelmäßig. Sie ist ja nach wie vor in der Untersuchungshaft. Sie wurde verlegt jetzt in ein anderes Gefängnis. Was wir wissen, ist, dass ihr immerhin frische Bettwäsche organisiert wurde, dass sie auch Sport treiben kann im Gefängnishof, dass sie auf jeden Fall guten Mutes ist und sehr viel Nachrichten nach außen insofern kommuniziert, dass sie sagt, durchhalten, es muss weitergehen. Sie hat ja mit ihrer heroischen Tat, sich nicht abschieben zu lassen und ihren Pass zu zerreißen, hat sie ja verhindert, dass quasi die dritte Frau im Bunde abgeschoben wird. Und sie hält jetzt quasi die Stellung, wenn man so will, in diesem Gefängnis. Und es ist sehr wichtig, dass sie da ist, weil viele Künstlerinnen und Künstler und natürlich die ganze Demokratiebewegung beruft sich jetzt vor allem auf Maria Kolesnikova.
Sie haben ja 2 Tage nach der Inhaftierung von ihr einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin auf den Weg gebracht, um sich für ihre Freilassung einzusetzen. Haben Sie darauf eigentlich eine Reaktion bis jetzt erhalten?
Wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass die Bundeskanzlerin höchst selbst sich dann umgehend meldet, sondern Außenminister Maas hat ja sehr schnell reagiert. Die Bundeskanzlerin hat zum Tag der Demokratie deutliche Worte gesprochen. Da hat sie auch Bezug genommen auf die Bürgerrechtsbewegung in Belarus. Das ist die Reaktion. Wir gehen davon aus oder wir spüren auch, dass alle diplomatischen Möglichkeiten auch eingesetzt werden. Natürlich auch die EU-Ratspräsidentschaft spielt da eine wichtige Rolle. Ich war wirklich direkt unmittelbar betroffen von der Situation der Inhaftierung oder des Verschwindens von Maria, weil ich habe am letzte Woche Sonntag mit ihr Kontakt gehabt. Wir waren am Montag noch verabredet zu telefonieren und sie wollte sich bei mir melden. Und dann ist sie eben wohl verschwunden für einen Tag, war sie völlig weg. Und dann haben wir eben erfahren, was eigentlich passiert ist. Das konnte man dann ja auch rekonstruieren. Und ja, es ist wirklich einerseits ein Albtraum. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Art und Weise, wie sie da die Stellung hält und wie sie auch über die Situation spricht, ist bemerkenswert. Ich würde gerne ein Zitat von ihr, was mich nachhaltig beeindruckt und uns alle. Sie sagt immer wieder, derjenige, der die meiste Angst hat in Belarus, ist Lukaschenko selber.
Was denken Sie denn, wie man solche mutigen Frauen wie Maria Kolesnikova jetzt am besten unterstützen kann? Ist denn sowas wie jetzt so ein offener Brief oder auch die Demo morgen und übermorgen, hat das nicht nur Symbolcharakter? Was kann man noch machen?
Der offene Brief hat viele Unterschriften nach wie vor bekommen. Wir haben dann auch eine Petition gestartet, wenige Tage später, auf change.org. Da haben wir bisher ungefähr 36.000 Unterschriften gesammelt und wächst weiterhin kontinuierlich. Natürlich ist das nicht das Einzige, was man tun kann und tun soll. Im Moment sehr stark reflektieren in unserer Gruppe, in der sich viele Kulturinstitutionsvertreter, Freunde von ihr befinden, unter anderem natürlich Christine Fischer, die Leiterin des Eklat-Festivals in Stuttgart, die Intendantin, dann der Intendant der Stuttgarter Oper und viele, viele andere machen sich jetzt tatsächlich Gedanken, was wir konkret tun können. Und wir haben uns überlegt, dass wir gerne einen Aufruf starten möchten an Kulturinstitutionen in Deutschland aller Disziplinen, jetzt ganz konkret belarussische Künstler einzuladen, Residencien auszuschreiben und in Kontakt zu treten, damit sozusagen dieses Verhältnis auch zwischen Deutschland und Belarus natürlich auch europaweit Kreise zieht, dass wir mitbekommen, dass es um die Menschen direkt geht. Und so können wir am meisten auch diese Brücke des Kontaktes aufrechterhalten. Die regelmäßigen Demonstrationen in Berlin, in Stuttgart, vielleicht auch in anderen Städten, die sind sehr, sehr wichtig. Wir bekommen das auch mit von den Menschen in Belarus, dass sie das Gefühl haben, da wird Wind auch in ihre Segel geblasen. Weil das ist jetzt, worum es geht, dass weiterhin kontinuierlich die Menschen auf der Straße mit ihren friedlichen Protesten sich nicht einschüchtern lassen.
Jochen Sandig, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
In den USA, in England und in Belgien wurden schon reihenweise Denkmäler vom Sockel gestürzt, die Personen zeigen, die mit dem Kolonialismus zu tun hatten. Auch das Mauritshuis in Den Haag will künftig seinen Besuchern zeigen, welche Rolle sein Namensgeber Johann Maurits van Nassau-Siegen im transatlantischen Sklavenhandel gespielt hat. Kerstin Schweighöfer berichtet.
Saal 8 im Erdgeschoss vom Haager Mauritshaus. Noch hängen hier prächtige Stillleben von Peter Glas, Genrebilder und eine Eislaufszene von Hendrik Averkamp. Nächste Woche werden sie alle einen neuen Platz im Haus bekommen haben. Nur das große Porträt von Johann Maurits bleibt hängen, Fürst von Nassau-Siegen. Nach ihm ist das Mauritshaus benannt, denn das Museum befindet sich in seinem ehemaligen Haager Stadtpalast. Den ließ sich Johann Maurits bauen, als er im Auftrag der Westindischen Handelskompanie WIC Generalgouverneur der Kolonie Niederländisch-Brasilien war. Von 1636 bis 1644, erklärt Konservatorin Lea van der Finde. Bislang wurde Johann Maurits vor allem wegen seiner Bedeutung für die Künste und Wissenschaften gerühmt. Aber er hat auch im transatlantischen Sklavenhandel eine wichtige Rolle gespielt. Diese Rolle will das Museum fortan kritisch beleuchten. In einer Dauerausstellung in Saal 8. Deshalb bekommt das Porträt von Johann Maurits nun Gesellschaft von Bildern mit brasilianischen Landschaften, wie sie Albert Eckhout oder Franz Post auf ihren Reisen durch die Kolonie im 17. Jahrhundert festgehalten haben. Idealisierte Darstellungen, auf denen Europäer, Brasilianer und Afrikaner idyllisch zusammen zu leben scheinen. Aber, so Konservatorin van der Finde, wer sich ein bisschen in der Geschichte auskennt, weiß, die Wirklichkeit sah anders aus. Denn auf den Zuckerrohrplantagen in Brasilien wurden versklavte Menschen aus Afrika eingesetzt. Niederlands Brasilie war die erste Plantagenkolonie der Niederländer, ein Wendepunkt. In Brasilien wurden sie zu einem der größten Sklavenhändler Europas. Allein Johann Maurits hat als Generalgouverneur mindestens 24.000 Menschen aus West- und Zentralafrika nach Brasilien verschiffen lassen. Wobei 4.000 bereits während der Überfahrt starben. Und damit nicht genug. Er hat selbst auch mit Versklavten gehandelt, also nicht nur im Auftrag der WIC, sondern auch privat. Und er besaß auch selbst Sklaven. Sie haben in seinem Palast in Brasilien gearbeitet. All das war für damalige Verhältnisse ganz normal. Aber, so van der Finde, er hat auch noch illegal mit Sklaven gehandelt, also schwarz. Zur Finanzierung dieses Stadtpalastes hier. Dazu brauchte er extra Geld. Das sind die ersten Ergebnisse eines Forschungsprojekts, das noch bis 2021 laufen soll. Im letzten Jahr fanden bereits eine Sonderausstellung und ein Symposium über Johann Maurits statt. Damals bekamen wir zu hören, jetzt übertreibt aber nicht, macht seine Rolle nicht größer, als sie war. Aber war sie wirklich so klein? Wir wollten das weiter untersuchen. untersuchen. Wir wollen Johann Mauritz nicht bagatellisieren und auch nicht schlechter machen, als er war. Es geht uns darum, ein ehrliches Bild zu schaffen. So wie das Mauritshaus sind viele niederländische Museen dabei, ihre koloniale Vergangenheit kritisch aufzuarbeiten. Im Amsterdamer Rijksmuseum findet im nächsten Jahr eine große Ausstellung über die Sklavenzeit statt. Das Historische Museum von Amsterdam verwendet den Begriff Goldenes Jahrhundert nicht mehr. Und das Zentrum für zeitgenössische Kunst Witte de Witt in Rotterdam sucht einen neuen Namen, weil auch Witte de Witt ein umstrittener Held der Kolonialgeschichte ist. So weit will das Mauritshaus nicht gehen. Es will seinen Namen in jedem Falle behalten und ihn verantwortungsvoll tragen, sprich sich offen mit den dunklen Seiten seiner Vergangenheit auseinandersetzen, egal wie schockierend sie sind. Ich selbst war auch schockiert, sagt Lea van der Finde, aber am meisten über mich selbst. Ich hätte es wissen können. Ich hätte mich darin vertiefen müssen. Es gibt Bücher, es gibt Bilder, aber ich hatte da einen blinden Fleck.
Ich habe da doch einen blinden Fleck gehabt.
Und der soll jetzt beseitigt werden mit einer neuen Ausstellung im Mauritshaus in Den Haag. Kerstin Schweighöfer berichtete. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Tobias Wenzel.
Das alte Wechselspiel der Jahreszeiten gibt es nicht mehr, schreibt der US-amerikanische Schriftsteller T.C. Boyle im Neuen Spiegel zu den verheerenden Waldbränden in Kalifornien. Einst sprach man vom Herbst. Heute ist es die Saison der Feuer, die sich vom Sommer bis in den Winter zieht und erst endet, wenn der Regen kommt, wenn er denn kommt. Boyle lebt in Kalifornien und setzt beim Spazierengehen eine Atemschutzmaske auf, wegen der Rußpartikel in der Luft. Dürfen wir auf Rettung hoffen? Fragt Boyle. Seine indirekte Antwort: Am Montag flog der autokratische Nihilist, der gegenwärtig das Weiße Haus okkupiert, zu einem Fototermin nach Kalifornien. Der Regierung des Bundesstaates warf er vor, die gefährliche Lage selbst verursacht zu haben, da sie es versäumt habe, die Kiefernadeln in den Wäldern gründlich zusammenzuhaken, schreibt Boyle über den Klimawandelleugner Donald Trump. Offenbar war ihm entgangen, dass 57% der kalifornischen Wälder Staatsbesitz sind und von Trumps Bundesbehörden unterhalten werden. Eselei ist zuerst eine Schwäche des Denkens und des Redens, versucht der Soziologe und Autor Wolfgang Sowski in der Neuen Zürcher Zeitung Dummheit in Worte zu fassen. Geschreibsel entsteht, wenn andere weiterschreiben, was jemand vorgeschrieben hat. Es speist sich aus dem Angelesenen. Bodenlos schwebt so das Gerede über der Welt, schreibt Sowski, der wohl davon ausgeht, selbst kein Esel zu sein, vermutlich, weil er so schön die Dummheit anderer definieren kann. Man verwechselt den grammatischen Genus mit dem biologischen Sexus und vermischt alles im sozialen Geschlecht. Dabei hat weder der Hocker noch der Seufzer einen Penis, schreibt er. Man glaubt, mit der Beseitigung von Wörtern, Symbolen oder Statuen ließen sich unerwünschte gesellschaftliche Unterschiede einebnen. Wenn man Shakespeare als Rassisten bezeichnet, nur weil er den Kaufmann von Venedig geschrieben hat, dann geht das dem Kabarettisten Gerhard Polt zu schnell. Er diskutiert lieber ausführlich und will zum Beispiel verstehen, wie Reichsbürger ticken. Das verrät Polt der Süddeutschen Zeitung. Ich würde mich unter Umständen gerne mit so einem Reichsbürger zusammensetzen, ein, zwei Halbe trinken und seine Welt kennenlernen. Wo hebt er sein Gewehr auf? Wen würde er sofort erschießen? Wem würde er eine Gnadenfrist geben? Man muss solche Leute gut kennen, in ihr Hirn und die Innereien hineingelangen, um zu verstehen, an was sie glauben. Im Laufe eines Lebens glaubt man so einiges, trifft viele Entscheidungen. Goethe war ein Meister richtiger Entscheidungen, heißt es in der Welt. Eckart Göbel rezensiert »Sich entscheiden – Momente der Autobiografie bei Goethe«, ein Buch von Martina Wagner-Engelhaff. Goethes Kunst habe darin bestanden, so die Literaturwissenschaftlerin, sich nicht für eine von zwei Alternativen zu entscheiden, die ihm das Leben bot, sondern nach einer dritten Alternative zu suchen und die dann zu wählen. Zum Beispiel, indem er 1775 auf dem Weg nach Italien kehrt machte, sich aber letztlich auch gegen Frankfurt und seine Verlobte Lidi Schönemann und stattdessen für Weimar entschied. Auf Goethes Entscheidungsfindung hat auch der soziale Kontext Einfluss gehabt, lernt der Rezensent aus dem Buch. Goethes Liebesgeschichte mit Friederike Brion habe funktioniert, solange sie in Sesenheim geblieben sei. Als Friederike mit ihrer provinziellen Familie einmal Goethe in Straßburg besucht und sich dort in unvorteilhaftem Licht gezeigt habe, sei Goethes Entscheidung gegen Friederike herangereift. Eckart Goebels Kommentar: Man sollte nicht in Bielefeld wiedersehen, wen man auf Capri kennengelernt hat.
Das war der Blick in die Feuilletons mit Tobias Wenzel. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.